chole, na chole, kabunya chole.
Während ich in diesem ausgedienten Reisebus mit etwa 50 anderen Menschen durch die Nacht gefahren werde, rollt unser Gepäck bereits einige Kilometer vorweg auf einem LKW über dasselbe Asphaltband durch die Wüste. Unser Ziel ist das Flüchtlingslager Smara. Wegen leichter Getriebeprobleme musste der Bus kurz anhalten, so als wollte er noch etwas mehr Atem holen, bevor er die etwa 45 Kilometer, die es von Tindouf aus bis dorthin sind, durchhalten kann. Smara ist eines von vier Lagern in den Weiten der algerischen Wüste. Ein Lager, in dem mittlerweile etwa 60.000 Menschen durchhalten, seit 35 Jahren bereits. Für die etwa 180 Besucher auf dem Weg zum Sahara-Marathon, die jetzt in der Nacht von Madrid her in dem Wilaya ankommen, läuft ein inzwischen beinahe eingespieltes Ritual, das sich sammeln, Gepäck vom LKW zusammentragen und schließlich in kleinen Gruppen einer Gastfamilie zugeordnet werden. Viele der hauptsächlich aus Spanien kommenden Freizeitsportler sind nicht zum ersten Mal hier. Die Begrüßung durch einzelne Saharaui ist entsprechend herzlich. Der Marathonlauf wird bereits zum 10. Mal organisiert als ein international besetztes Event, um die Solidarität mit dem beinahe vergessenen Volk zu demonstrieren und um auf den nach wie vor offenen Kolonialkonflikt um das von Marokko besetzte und beanspruchte Territorium hinzuweisen. Für mich ist es bereits der dritte Besuch in dem Lager. Am Daira, dem zentralen Gebäude des Ortsteils Steria, ist die Busfahrt dann zu Ende und nachdem relativ schnell auch das Gepäck von dem LKW heruntergeladen ist und offenbar nichts fehlt, wird eine der wartenden Frauen nach der anderen aufgerufen, als Vertreterin ihrer jeweiligen Familie, um ihre Gäste zu übernehmen. Und nach kurzer Zeit bereits spaziere ich mit zwei weiteren deutschen Läufern und einem Rumänen hinter Doija, unserer Gastgeberin, durch die Nacht. Unser Wohnort für die nächsten Tage liegt nicht weit von dem Daira entfernt. Eines der staubig grünen Zelte mit quadratischer Grundfläche von etwa 6x6 Metern. Fünf Matratzen liegen entlang der Zeltwand bereit, daneben liegen bereits zwei der Töchter der Familie in Decken eingerollt am Boden und schlafen. Doch auch wenn die Nacht inzwischen schon weit fortgeschritten ist, genießen wir erst noch einige Zeit und ganz in Ruhe das Ritual des Teetrinkens. Der grüne Tee wird auf einem transportablen Kohlenofen in einer kleinen Kanne mit etwas Wasser aufgekocht, eine kurze Zeit in Ruhe gelassen, anschließend mit viel Zucker versetzt und schon mal in eines der auf einem metallenen Tischchen bereitstehenden Gläser gegossen. Gegossen ist falsch ausgedrückt. Doija füllt die bräunliche Flüssigkeit gekonnt in einem langgezogenen, schmalen Schwall in das kleine Glas und schüttet sie gleich darauf wieder zurück in die kleine Kanne. Der Tee wird kurz erhitzt und bekommt anschließend noch einige Minuten Ruhe auf dem kleinen Metalltischchen mit den Teegläsern. Dabei löst sich auch der Zucker in dem Sud. Dann beginnt das Einschenken und Umfüllen. Kunstvoll und in ausgesuchter Ruhe wird erst ein Glas aus der Kanne befüllt und dessen Inhalt anschließend von Glas zu Glas weitergegossen. Dabei bildet sich von Mal zu Mal mehr Schaum oberhalb der Flüssigkeit. Aber bevor der Tee auf alle Gläser verteilt und gereicht wird, muss er erst noch einmal zurück in die Kanne, mehr Zucker aufnehmen und sein Aroma entfalten. Schließlich bekommt jeder ein etwa zur Hälfte mit einer goldbraun gefärbten Flüssigkeit gefülltes Glas gereicht, auf der eine deutliche Schicht weißen Schaums ruht, die sehr süß schmeckt, aber auf den Lippen und am Gaumen einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Das ist der Tee nach Art der Sahrawi. Willkommen in der Sahara, Merhaba, mein Haus sei euer Haus. Die erste Nacht in dem großzügigen Zelt wird dann aber recht kühl und für etwas Schlaf bleibt sie viel zu kurz. Irgendwann noch vor Sonnenaufgang ist irgendwo in der Ferne der Ruf des Muezzin aus einem gequälten Lautsprecher zu hören. Smara überblickt man am besten von der kleinen Anhöhe aus, an der das Protokollo angelegt ist. Hier endet auch die Straße, die von Rabuni kommend von Norden her in das Lager führt und die vor einigen Jahren asphaltiert wurde. Tausende von Lehmhütten mit Wellblechdach und dazwischen die quadratischen Zelte mit dem schlanken Fürst an der Stelle, an der die beiden stützenden Holzmasten das Zeltdach nach oben spannen, bilden den Ort. Er erstreckt sich in eine auslaufende Ebene der algerischen Hamada, die geprägt ist von einer steinigen Wüste. Sanddünen findet man hier nur ausnahmsweise. Dafür ist der Boden direkt unter der Oberfläche sehr lehmhaltig, was sich in vielen kleinen Lehmgruben um das Lager herum widerspiegelt, aus denen der Lehm für den Hausbau geholt wird und wo auch gleich an Ort und Stelle die Ziegel geformt und getrocknet werden, aus denen später die Mauern der Hütten entstehen. In der Nähe des Protokollo gibt es auch mehrere Schulgebäude, überwiegend durch die Hilfe privat organisierter Initiativen errichtet. Schulpflicht besteht für die Kinder bis zur 6. Klasse. Eine weiterführende Schulbildung ist in den Lagern nur sehr eingeschränkt möglich, da es zu wenige Lehrkräfte gibt.